Willkommen bei Querstrich, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich auf Thomas Gran. Er ist ein Urgestein der Kinder- und Jugendhilfe und war zuletzt Geschäftsführer im Albert-Schweitzer Kinderdorf in Berlin. Nach mehr als 25 Jahren Tätigkeit für seinen Verein ist Thomas Gran im Dezember letzten Jahres aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Eigentlich Grund genug, sich zur Ruhe zu setzen und die privaten und schönen Dinge zu genießen. Aber Thomas Gran lässt die Kinder- und Jugendhilfe noch nicht los. Er möchte mehr bewegen. Ja, lieber Thomas, wir sind hier mitten in Berlin in der Botschaft für Kinder. Gleich um die Ecke ist der Hauptbahnhof. Bevor wir einsteigen, was ist dein Lieblingsort in Berlin?
Ach, mein Lieblingsort, der ist gar nicht so weit weg von hier. Das ist die wunderbare Grünfläche des Tiergartens. Da gibt es verschiedene Ecken, in denen ich immer sehr gerne gewesen, sage ich jetzt, bin, weil ich wohne schon seit mittlerweile 20 Jahren nicht mehr hier in Berlin. Aber ich habe hier lange Zeit gelebt, just schräg gegenüber von der Botschaft, in der Lehrter Straße 11. Okay. Und dort sind meine Kinder geboren und wir haben in den ersten Jahren mit den Kindern hier gelebt und sind viel im Tiergarten gewesen. Also da verbinde ich jede Menge schöne, angenehme Erinnerungen. Und wenn man dann noch konkreter werden will, der ist ja groß, dann ist es speziell das Haus der Kulturen, das ich sehr, sehr mag.
Ja. Wie nennt man die auch nochmal, die Schwangere Auster?
Die Schwangere Auster, genau. Ein ja doch historisch wirklich bedeutendes Gebäude, mal, ich glaube 1957 im Rahmen einer Bauausstellung errichtet und in verschiedensten Funktionen. Ich habe letztens gelesen, sogar der Deutsche Bundestag hat da mal getagt. Da haben viele berühmte Leute geredet. Aber ich kenne das Haus der Kulturen aus den Jahren, wo dort sozusagen die Internationalisierung der Kultur einen großen Namen hatte, also viele tolle Konzerte und Ausstellungen stattgefunden haben. Und die Räume waren vor allen Dingen toll in den Zeiten, wo man mit kleinen Kindern in Berlin nicht so viel Spaß hat, also in den Winter- und kalten Monaten, da kann man nämlich dort, oder konnte man seinerzeit dort wunderbar mit den Kindern rumtollen. Die haben viel Platz in dem Raum. Also das sind meine.
Ja, ich finde das total interessant, dass du eben gesagt hast, du kennst das hier, die Lehrter Straße von früher noch. Und damals so, ich sag mal so, vor der sogenannten Wende, da war ja hier Moabit so ein bisschen abseits und heute ist Moabit Mitte.
Genau.
Und wie erlebst du das denn? Kannst du dich noch an diese Zeiten erinnern oder ist das total weg schon?
Nein, absolut. Also wir sind ja genau deswegen hierher gezogen, weil es damals, oder auch hergekommen, das war ein Wohnprojekt, was wir da gestartet haben. Und das ist nur deswegen zustande gekommen, weil niemand in dieses Haus wollte. Das muss man sich mal vorstellen. Also das war 1982.
Okay.
Und dort war ein leerstehendes Gebäude und es gab verschiedene Projekte der sogenannten Selbsthilfe, organisierte Gruppenselbsthilfe. Und ich gehörte einer Gruppe an, die so ein Haus gesucht hat. Und dann sind wir da hingekommen. Und ich bin in Kreuzberg seinerzeit, habe ich gearbeitet, bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad an der Mauer lang gefahren. Und dann kam die Wende, dann kam die Veränderung und seit Anfang der 90er ist das hier Zentrum.
Ja.
Und du siehst es ja bis heute, die Bauerei nimmt ja kein Ende. Also wir sind ja hier in einem Gebiet seit 20 Jahren von Baustellen und Entwicklung umgeben. Und da haben wir uns irgendwann gesagt, das ist mit Kindern vielleicht nicht der ideale Platz.
Ja.
Und dann sind wir weggezogen.
Also hier, wo wir ja gerade sind, wie gesagt, Botschaft für Kinder, ist sozusagen ein sehr transformativer Ort. Sind denn da alle mitgekommen hier im Kiez? Würdest du sagen, es haben alle irgendwie den Anschluss gefunden? Oder wie ist das eigentlich? Oder gibt es auch Verlierer in Berlin-Moabit?
Ja, ich glaube schon, dass es auch Verlierer gibt. Die Entwicklungen sind ja so, wenn du Glück hast und hast noch einen Altvertrag im Mietverhältnis, dann kannst du das noch bezahlen. Aber die sogenannte Gentrifizierung greift auch hier um sich. Also ich weiß von vielen Menschen, die versuchen, Wohnraum zu bekommen, die wirklich mit dem Kopf schütteln, wenn sie hören, was sie heute auch in einem Kiez wie Moabit bezahlen müssen, um an eine Wohnung zu kommen. Nein, es ist wirklich so, wir haben noch Kontakte auch zu alten Mitbewohnern von damals oder zu Nachbarn, die hier eben, wie gesagt, unter den günstigen Konditionen von vor 20, 30 Jahren noch geblieben sind. Aber viele hat es auch weggezogen. Und die Frage, ob man überhaupt im Zentrum einer Stadt leben will, mit den ganzen Vorteilen, aber auch den Nachteilen der Urbanität, das muss man sich gut überlegen. Wir haben damals gesagt, mit kleinen Kindern wollen wir lieber ein bisschen mehr Grün haben, aber grüne Grundstücke in Berlin, die kann man sich wirklich schwer leisten. Und dann geht halt notwendigerweise der Schritt eins weiter und man zieht ins Umland. Und da bin ich auch gelandet.
Da kommt ein bisschen die Frage auf, in Berlin-Moabit, Kinderdorf Berlin-Moabit, ist es gut, wenn man da wohnt und sich da auskennt, oder ist das eher gut, wenn man da ein bisschen Distanz hat, wenn das der Arbeitgeber war oder ist?
Ach, ich glaube, das ist gut. Ja? Ja. Also ich glaube, der Versuch hier der Botschaft ist ja sozusagen Kinder- und Jugendthemen näher an die Politik ranzubringen und das nicht nur sozusagen im örtlichen Sinne, sondern auch natürlich vor allen Dingen im inhaltlichen, aber das die örtliche Nähe spielt ja auch eine große Rolle. Das ist ein ganz toller Platz. Ich war wirklich sehr, sehr überrascht seinerzeit. Wie gesagt, ich habe ja schon lange nicht mehr hier gewohnt, als die Botschaft entstand. Ja. Aber ich finde, es ist eine tolle Idee. Es ist eine hervorragende Grundlage. Und ich glaube, die Kenntnis hier auch der örtlichen Gegebenheiten sind auch von Vorteil. Die Botschaft muss ja auch auf ihr lokales Umfeld eingehen. Und wird es auch. Und von daher gut, sich hier auszukennen, also mit
Sicherheit. Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Was unterscheidet ein Albert-Schweitzer-Kinderdorf eigentlich von anderen Kinderdörfern?
Ich würde sagen, heutzutage nicht mehr sehr viel. Also die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer sind tatsächlich mal aus einer SOS-Kinderdorf-Gruppe entstanden. Die Kinderdorf-Idee selber kommt ja eigentlich ursprünglich aus der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute wissen. Dr. Corti, das war ein Schweizer Pädagoge, soweit ich weiß, war er Pädagoge, auf jeden Fall ein Schweizer Aktivist, der die Idee in der Nachkriegszeit hatte, Kindern ein adäquates Heim zu bieten und dort sozusagen eine Kleinfamilie für sie vorzuhalten, die in diesem Kinderdorf-Gedanken sich dann manifestiert hat. Und diese Idee ist dann von der Schweiz nach erstmal in den Süden der Bundesrepublik getragen worden. Da gab es in Wahlwies, in Baden-Württemberg, ein erstes Kinderdorf und dann gab es in Baden-Württemberg noch andere. Und irgendwann gab es einen Streit, ob es besser sei, das klassische, sag ich mal, auch heute noch bekannte SOS-Kinderdorf-Prinzip. Ich habe eine Hausmutter oder Hausleitung, die kümmert sich um 6 Kinder und dann leben mehrere solche Familiengruppen an einem Ort. Und dann gibt es vielleicht noch einen Kinderdorfleiter, der sozusagen für diese ganze Gruppe zuständig ist. Er lebt möglicherweise, damals war es, glaube ich, häufig so, auch im Kinderdorf. Also ob man dieses Modell favorisiert oder wie die Albert-Schweitzer Kinderdörfer ziemlich früh eigentlich für sich gesagt haben, nee, wir nehmen auch gerne Paare mit Kindern und lassen die Kinderdorffamilie gründen. Da gibt es Vor- und Nachteile. Also der SOS-Standpunkt war seinerzeit stärker, wir wollen nicht so sehr, dass sich die innewohnende Kraft, so nennen wir ja die Hausleitungen, dass sie ihre volle Energie, sag ich mal so, in diese Gruppe stecken kann. Und dann kann eigene Familie sozusagen noch zusätzlichen Zeitaufwand bedeuten. Und die Albert-Schweitzer-Leute haben gesagt, nee, wir finden das prima und das sollen die machen. Heutzutage finden wir da konzeptionell fast keine Unterschiede mehr. Also in SOS-Gruppen sind auch Partner willkommen, sofern die Leute zusammenleben möchten, auch mit eigenen Kindern.
Ja.
Und im Albert-Schweitzer-Bereich haben wir viele Alleinstehende, auch Hausleitungen. Also das spielt nicht mehr so eine große Rolle.
Heutzutage gibt der Senat ja sehr viel Geld aus für Corona-Hilfen. Und früher oder später, könnte ich mir vorstellen, sind damit auch Sparmaßnahmen für die Kinder- und Jugendhilfe verbunden. Denn irgendwo muss das Geld ja herkommen. Es wird ganz viel überall gerade ausgegeben. Wie siehst du das denn? Welche finanziellen Einschnitte erwartest du für die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe und für die SOS-Kinderdörfer vielleicht auch dann?
Ja, Also das ist schwer zu sagen für mich. Ich hoffe natürlich, dass es überhaupt keine Einschnitte gibt, denn wir kämpfen ja schon seit geraumer Zeit dafür, sich sozusagen die Rahmenbedingungen nochmal genauer anzuschauen, unter denen wir hier gerade in Berlin Kinderdorfarbeit betreiben. Und sage ich mal so, die Rahmenbedingungen, die wir heute haben, sind schon mal in einer krisenhaften Zeit entstanden, ja. In dem Sinne, dass ja. Der Vertrag, mit dem wir arbeiten, der sogenannte Rahmenvertrag, kurz nach der großen Bankenkrise 2003, die okay. Berlin heimgesucht hat, ja. entstanden ist. Und das war schon klar. Es war zwar eine Modernisierung gegenüber der alten Regelung. Ich bin nun schon lange dabei. Ich kenne auch noch die Vorgängerversion, die Rahmenleistungsvereinbarung, die wir zuvor hatten. Aber der neue Berliner Rahmenvertrag ist in vielerlei Hinsicht eben auch dieser damals schwierigen finanziellen Situation geschuldet. Das findet sich auch sogar in den Texten, in der Präambel kann man das noch nachlesen. Und insofern waren da Veränderungen mit verbunden, aber leider auch Verschlechterungen. Und Verschlechterungen, die wir, sage ich mal, bis heute nicht kompensieren konnten, weil sie einfach zum Teil Vorgaben gemacht haben, die unrealistisch waren. Also sogenannte Auslastungsquoten, das heißt, wie viele Kinder müssen in einem Kinderdorf pro Jahr durchschnittlich betreut werden, damit man sein auskömmliches Entgelt hat. Solche Sachen sind verschlechtert worden. Wir haben zum Teil auch bei den Personalschlüsseln Verschärfungen erlebt und bestimmte Kosten sind eingefroren worden über viele Jahre. Da halte ich jetzt die Befürchtung, weil, wie gesagt, die Neuerung, die wir jetzt angestoßen haben und die wir haben werden auch, es wird Veränderungen geben und der Rahmenvertrag wird wieder aufgemacht. Da möchte ich natürlich nicht, dass dort genau wie vielleicht vor 16 Jahren eine Krise, eine finanzielle Krise sozusagen den Rahmen bildet, unter dem man dies diskutiert. Denn gut, das könnte ja. negativ aussehen.
Und da ist natürlich die gemeinsame Stimme der freien Träger ganz wichtig. Würdest du sagen, sprechen die eine gleiche Sprache? Gibt es da Allianzen oder arbeitet da jeder für sich?
Nein, ich denke, wir sind schon sehr bemüht, also zumindest hier im Paritätischen, SOS, Albert Schweitzer sind alles Mitgliedsorganisationen des Paritätischen, dort immer wieder uns auf Leitungsebene, Geschäftsführungsebene zu treffen und uns auszutauschen, wie wir die Situation einschätzen, ja. auch Rückmeldung zu holen, wie geht ihr mit dem und dem Phänomen um, wie bewältigt ihr dieses und jenes Thema. Und wir haben ja mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband auch eine ganz starke Lobby hier, mhm. einen Lobbyvertreter. Mhm. Der ist der größte Wohlfahrtsverband in Berlin mhm. und hat die meisten Mitgliedsorganisationen und gerade in der Jugendhilfe auch, finde ich, recht gut aufgestellt. Wir haben entsprechend.
Und der eint die Stimmen auch, würdest du sagen?
Bitte?
Der Verband eint die Stimmen auch.
Er versucht es, ja. Und das ist nicht immer einfach. Das ist eine durchaus, sage ich mal, auch anstrengende Aufgabe, weil die Größen sind unterschiedlich. Also SOS ist...
Das sind viele auch, das sind ja über 700.
Es sind über 700 Träger. Es gibt viele kleine Initiativen, es gibt große Vereine. Und so wie das ist, also ob ich jetzt so ein Betrieb mit 5 bis 8 Mitarbeitern bin oder ein Betrieb mit 800 bis 1000 und noch mehr Mitarbeitern, all solche Größenordnungen findet man in Paris.
Ist das Gemeinschaftsgefühl da stärker geworden in letzter Zeit oder schwächer? Das ist meine Frage auch so ein bisschen gewesen. Ja,
also ich finde, im Bereich der Jugendhilfe habe ich eher das Gefühl, es ist stärker geworden. Also den Austausch erlebe ich als wirklich sehr konstruktiv und lebendig und engagiert. Das habe ich nicht in allen Zeiten so erlebt. Also ich bin da ganz optimistisch, dass wir da einiges bewegen werden.
Wodurch kommt das? Durch einen Generationenwechsel oder durch eine Not? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich würde schon mal erstmal sagen, genau, durch einen Druck, den wir alle Träger spüren, weil bestimmte Themen beschäftigen uns. Es geht um die Frage, haben wir ausreichend Personal zur Verfügung? Wie bekommt man überhaupt in diesen Zeiten noch Personal? Also der Erziehermarkt ist ja sozusagen, ja, gut deutsch gesagt, leer gefegt, also die Bedarfe, die vor allem die Kita-Entwicklung, ja. die ja sehr positiv ja. erstmal grundsätzlich von uns gesehen wird, die Kita-Entwicklung mit sich gebracht hat, heißt eben, dass Erzieher gesucht sind wie selten. Wir haben Quereinsteigerprogramme, wir haben Ausbildungskapazitätserhöhungen und trotzdem reicht das nicht. Mhm. Und natürlich ist die stationäre Jugendhilfe auch auf Erzieher angewiesen. Wir greifen sozusagen auf den gleichen Markt zu wie die Kitas. Und haben, würde ich sagen, nicht so eine starke Lobby. Wir haben natürlich nicht so viele Eltern, die im Hintergrund dafür kämpfen, dass ihre Kinder angemessene Betreuungsplätze bekommen, denn die Eltern, mit denen wir zu tun haben, haben ganz andere Probleme.
Warum sind so wenig Fachkräfte gerade da?
Ja, weil, wie gesagt, die Entwicklung, die Fachkräfte müssen ausgebildet werden, sie müssen gewonnen werden, also sie brauchen erstmal attraktive Arbeitsbedingungen, sie brauchen auch
angemessene, also Bezahlung.
Sie brauchen eine vernünftige Bezahlung und sie brauchen aber auch, wenn ich innerhalb von, sag ich mal, einem kurzen Zeitraum oder einem relativ überschaubaren Zeitraum solche starken Kapazitätserhöhungen mache, muss ich auch dafür sorgen, dass die Ausbildungsinstitute dem nachkommen.
Du bist mit deiner jahrelangen Erfahrung auch so etwas wie ein Seismograf, wenn es um solche sozialräumlichen Fragen geht. Das gleiche Thema haben wir auch in der Pflege gerade, da fehlen ja auch die Leute.
Genau.
Würdest du sagen, hier steigt das Bewusstsein in der Politik, dass hier mal was passieren muss, Richtung Bezahlung, Richtung Wertschätzung? Wertschätzung ist ein Wort, was oft gefallen ist in den vergangenen Diskursen. Gibt es dann eine positive Aussicht? Was sagt dir dein Gefühl?
Ja, also ich glaube schon, dass es das gibt. Also es ist immer die Frage, was ist angemessen, was ist ausreichend. Aber ich sehe durchaus Bewegung drin. Also wir haben lange dafür, glaube ich, gerungen. Und mittlerweile haben wir sogar auch von Gerichtsseiten bestätigte Urteile, dass eine Entlohnung gemäß einem Tarif eine angemessene Entlohnung ist. Das haben wir lange Zeit nicht gehabt, beziehungsweise wir haben lange Zeit als freie Träger uns nicht mal eine tarifliche Entlohnung leisten können. Also viele Träger, das betrifft nicht alle, aber viele Träger konnten das gar nicht. Sie sind sozusagen immer dem damals, also es gab ja mal den Vorläufer des heutigen Tarifes, den BAT, also aus diesen BAT-Verhältnissen sind wir viele Träger seinerzeit ausgestiegen und heute versuchen wir diesen TVÖD zu zahlen und Berlin hat jetzt auch so einen Schritt gemacht und wird oder wendet ab diesem Jahr auch weitgehend den TVÖD an, aber wir sind noch lange nicht dabei, also an dem Stand, dass alle Träger in der Lage sind, das zu zahlen. Das braucht noch etwas und das hängt damit zusammen, dann auch Mitarbeitern, potenziellen neuen Mitarbeitern, solche Verhältnisse bieten zu können, zu sagen, jawohl, ihr bekommt einen Tarif, was wir wollen, auf jeden Fall, und ihr bekommt auch alle sonstigen Leistungen, die im öffentlichen Dienst gezahlt werden, zumindest weitgehend, denn wir machen ja eine völlig identische Arbeit. Also ob ich in einer öffentlichen Einrichtung Kinder betreue, also eine Kita im Eigenbetrieb oder ob ich ein Kita-Kind beim freien Träger betreue, ist ja faktisch von der Arbeit her kein Unterschied. Wir unterliegen den gleichen Bedingungen und deswegen wollen wir auch die gleichen Löhne und Leistungen haben.
Ja, das da klingt auch so ein bisschen das Thema Hemmfaktoren mit. Ne? Also was hemmt eigentlich die Weiter- und Fortentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe? Ein Aspekt ist ja auch noch das Arbeitsschutzgesetz, der Arbeitsschutz. Die Aufsichtsbehörden diverser Bundesländer haben ja Bestrebungen, die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes verschärft, auch in der Kinder- und Jugendhilfe einzufordern. Ist damit aus deiner Sicht eine bedarfsgerechte Arbeit noch möglich?
Ich finde es sehr schwierig und es ist insbesondere für Kinderdorfarbeit sehr, sehr schwierig, weil wir haben im Kinderdorfbereich erstmal per se auch bedingt durch eine gute Initiative, die SOS-Kinderdörfer, ich glaube in den 90er Jahren mal gestartet haben, haben wir einen Ausnahmetatbestand im Arbeitszeitgesetz, der Paragraph 18, okay, der sagt, dass Menschen, die mit Kindern eine häusliche Gemeinschaft bilden und sie eigenverantwortlich erziehen und betreuen, dem Arbeitszeitgesetz nicht unterliegen. Das ist insofern wichtig, weil das Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz sagt ja, du darfst pro Tag maximal x Stunden arbeiten und du hast Anspruch auf Urlaub und Freistellung und wenn du Überstunden gemacht hast und so weiter. Diese Regelungen sind in einer Kinderdorffamilie nicht realisierbar, in dem Moment, wo ein Pädagoge mit den Kindern eine häusliche Gemeinschaft bildet. Ich meine, auch niemand
geht gar nicht.
Nee. Niemand würde auch von einer Person, eine Frau, die mit den Kindern, könnte auch genauso gut ein Mann sein, also sozusagen tagtäglich lebt, die muss so und so viele Stunden arbeiten und so viele Stunden Pause machen. Also du hast diese Möglichkeit der Unterscheidung von Arbeitszeit und Freizeit so gut wie nicht. Und insofern ist diese Gesetzesöffnung für uns ganz wichtig gewesen. Der Streit, den wir im Moment haben,
ist er der, wie läuft das denn mit den hinzukommenden Erziehern, also den Erziehern, die auch in dieser Familie mitarbeiten? Solange sie das unterstützend tun, ist das in der Regel kein Problem. Da haben sie auch ihre normalen 8-Stunden-Tage. Mhm. Aber wenn sie dann die Hausleitung vertreten, und jede Hausleitung muss Freizeit haben, mindestens in der Regel einen Tag in der Woche, sie hat Anspruch auf Urlaub, sie hat Anspruch auf Fortbildung, und in diesen Zeiten brauchen wir Erzieher, die in diese Rolle schlüpfen. Und mit dieser Konstellation, also Arbeitszeitgesetz im klassischen Sinne und der faktischen Notwendigkeit, die Hausleitung zu vertreten, haben wir ein Problem, wenn dort die Arbeitszeitbehörde sagen würde, das geht so nicht. Das haben wir aber Gott sei Dank im Kinderdorfbereich noch nicht, zumindest in Berlin nicht. Mhm. Aber es gibt auch Bundesländer, also Baden-Württemberg war da in dem Fall leider auch wieder Vorreiter, hat es eine Auseinandersetzung in einem Kinderdorf gegeben. Man hat sich jetzt geeinigt, und auch die Hinzukommenden unterliegen nicht dem Arbeitsschutzgesetz im herkömmlichen Sinne, aber es ist auch nicht freigestellt. Also das heißt, es gibt tatsächlich Einschränkungen, und die können schwierig sein.
Ja.
Also wenn ich als hinzukommender Erzieher meine Hausleitung vertrete, dann haben wir bislang die Position, dass ich dann auch in die Rolle des innewohnenden Pädagogen schlüpfe und dann auch sozusagen für diese Zeit diesen Regelungen unterliege. Die Alternative dazu wäre ganz schrecklich. Wir müssten sozusagen in dem Moment, wo die innewohnende Kraft nicht mehr in der Familie ist, alle 8 Stunden, alle 10 Stunden den Erzieher wechseln. Ja. Und das widerspricht nun vehement den Beziehungszielen und den Kontinuitätszielen, die wir in der Betreuung so einer Kinderdorfgruppe haben. Und man muss ja wissen, das sind ja in der Regel viel kleinere, jüngere Kinder. Ja. Also das sind zum Teil 3-, 4-Jährige. Manchmal haben wir sogar Kinder unter einem Jahr. Sich vorzustellen, dass die über meinetwegen einen 3-Wochen-Zeitraum alle 8 Stunden wechselnde Bezugserzieher haben, das ist für uns keine Alternative. Also so glauben wir nicht, dass man eine sinnvolle Kinderdorfpädagogik machen kann.
Wenn du vor diesem Hintergrund mal die guten Rahmenbedingungen skizzieren würdest, was wären die 3 wichtigsten guten Rahmenbedingungen, damit die Kinder- und Jugendhilfe in Zukunft kontinuierlich gute Arbeit leisten kann?
Gute Rahmenbedingungen wären für mich Zeit, also das heißt kein zeitlicher Druck im Sinne von wir erwarten jetzt, dieses Kind wird aufgenommen und dem Zeitraum muss es sozusagen wieder ein voll integriertes, gesellschaftsfähiges Kind sein. Ich brauche also Zeit für den Prozess der Aufnahme, für die Begleitung. Ich brauche in dieser Phase, also man geht davon aus, dass eine Aufnahme eines Kindes in eine Kinderdorffamilie für einen Zeitraum unter 2 Jahren überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. So lange braucht es, um sich an diese neuen Strukturen zu gewöhnen.
Zeit wäre das Erste.
Ich brauche Akzeptanz, ganz wichtig.
Okay.
Zwar sowohl, das ist eines der schwierigsten Themen, sowohl von Seiten der leiblichen Eltern, also dass diese Situation sinnvoll ist für das Kind und dass diese Eltern diese Unterbringung also zumindest tolerieren, am besten natürlich unterstützen durch regelmäßige Kontakte, denn Kontakte zu den leiblichen Eltern sind was ganz Wichtiges, auch für die Kinder, die bei uns leben. Mhm. Aber dieses ganze Setting, sage ich mal, Eltern, Jugendamt und Kinderdorf, die müssen unbedingt in der Kommunikation stehen. Die müssen miteinander sprechen können, ja, und die müssen sich austauschen können. Nur dann gelingt auch Kinderdorfarbeit. Also Akzeptanz, Zeit, Akzeptanz, und ich denke, klar, der dritte Punkt, was wir vorhin hatten, ausreichendes Personal. Ich brauche natürlich genügend Fachkräfte, die auch, sage ich mal, nicht so unter Stress stehen, dass sie sich diesen einzelnen Kindern und deren Entwicklungsnotwendigkeiten auch wirklich widmen können.
Vielen Dank. Lieber Thomas, lass uns zum Schluss Glücksbringer spielen. Welchen Wunsch können wir für dich erfüllen und für die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe vor allem? Du darfst dir einen aussuchen.
Ach ja, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass wir auf Dauer mit unserer Arbeit erreichen, dass wir viel weniger gebraucht werden. Das heißt, dass die vielen schrecklichen Fälle, und wir sind ja nun gerade in den letzten Monaten durch verschiedene Dinge durch die Presse gegangen sind, wirklich wieder aufgeschreckt worden, welche massiven Kinderrechtsverletzungen und Kindeswohlgefährdungen auch nach wie vor passieren. Also ich wünsche mir, dass wir durch viel gute Prävention, Beratung und andere Rechte dazu kommen, die Kindern zustehen, diese Arbeit sozusagen tendenziell geringer zu halten, also sie zurückzufahren.